Liebe Gemeindeglieder, ich freue mich, dass wir wieder dürfen miteinander Sonntagmorgen Gottesdienst feiern in dieser Art. Und ich möchte euch einfach willkommen heißen, auch alle anderen, die ab der Homepage von der FEG Ilanz Predigt hören, herzlich willkommen.
Auch ich möchte euch herzlich begrüßen zu dem Gottesdienst. Schön, dass ihr da sind mit uns. Und wir möchten jetzt gerade zum Anfang zusammen ein Lied singen. Du bist mein Ziel, mein Gott. Du bist mein Halt, mein Gott.
Du bist mein Ziel, mein Gott. Du bist mein Halt, mein Gott. Du lässt mich keinen Tag allein. Du gibst mir Kraft, mein Gott, und ich vertraue dir. Du willst Herr alle Zeit mein Alles sein. Ich bin dein Kind, mein Gott, bin dein Geschöpf, mein Gott, ich bin vor dir unendlich klein. Du machst mich groß, mein Gott, und machst mein Leben reich. Du willst Herr alle Zeit mein Gott, und stimme in das Loblied ein, dass alle Welt dir singt, denn staunend fasse ich, du willst Herr alle Zeit mein Alles sein.
Ja, Jesus will uns alles sein und mit ihm möchte ich auch gern reden. Jesus, danke, dass du verstanden bist, dass du lebst, dass du uns dich selber gegeben hast und alles uns gegeben hast. Wir können uns das nicht vorstellen, was für ein Reichtum wir in dir haben. Und danke, dass du jetzt da bist, auch wenn wir dich nicht sehen, auch nicht spüren, aber du bist da. Und du kannst unsere Herzen berühren, du kannst zu uns reden. Danke vielmals für deine Gegenwart. Amen. Ja, wir fangen uns schon bald an, daran gewöhnen, dass man alles muss vorzunehmen muss. Planen ist im Moment völlig sinnlos. Man hat noch keine Ahnung wegen der Sommerferien, wie sieht das aus oder überhaupt auch wegen der Arbeit. Viele wissen nicht, wie es weitergeht. Wenigstens wissen jetzt die Waffeure langsam, wenn es weitergeht. Und mit den Schulen ist jetzt langsam auch eine Perspektive. Wobei, ob denn das wirklich so kommt, es ist schon speziell, dass alles so einfach offen ist. Ja, wir hoffen schon, dass wieder Normalität eintritt. Aber ich glaube, das, was in der Bibel steht, schon vor 2000 Jahren aufgeschrieben worden ist, im Jakobus 4, Vers 15, das hat irgendwie so eine Top-Aktualität. Da redet Jakobus von denen Stolzen, die planen und sagen, dann und dann machen wir das und machen wir dort das Geschäft. Und dann schreibt er, statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses und jenes tun. Ich glaube, das sind wir jetzt wirklich am Üben, dass es darum geht, zu sagen, wenn der Herr will, und wir leben. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns überlegen, was ist jetzt eigentlich wesentlich? Was ist wichtig? Gerade in so einer Zeit, wo wir jetzt drin stehen, glaube ich, dass viele Leute sich neu überlegen, auf was kommt es eigentlich drauf an? Was ist eigentlich wichtig? Weil all das, was so den Alltag prägt hat, mit dem Rhythmus, mit Fitness und weiss nicht was, alles noch dazugehört, alles ist über den Haufen geschmissen. Wir haben ja vor einer Woche die Osterbotschaft aus dem 1. Petrus 1 miteinander angeschaut. Auch die grosse Osterfreude. Aber im Petrus geht es ganz stark darum, in seinem Brief uns vorzubereiten, dass wir selber innerlich bereit sind auf das, was noch wird kommen. Auch heute wollen wir weitermachen im 1. Petrus 1. Es geht von Vers 13 weg. Nehmt doch die Bibel führen, schlönt sie auf, vielleicht könnt ihr einen Moment Pausentaste drücken, bis ihr die Bibelstelle habt und nachher weiter schauen. Im Vers 13 steht da, darum umgürtet eure Lenden. Müssen wir jetzt den Gürtel enger schnallen? Müssen wir es besser zusammenbinden? In der Wirtschaft kennt man den Ausdruck, dass man etwas verschlanken muss. Es gibt aber noch eine andere Bedeutung wegen Gürtel. Als ich in der RS war, haben wir einmal mit dem Kampffahrzeug auf die Piste und vor allem in den Manöver, wenn man dann da die ganze Vollpackung hat, mit allem Möglichen rumgehängt, dann ist es auf etwas ganz wichtig angekommen. Beim Kampffahrzeug hat es ja jenes die so Stoffriemli, wo man hat müssen anbinden. Und wenn man da die ganze Munition und alles rundherum hat, dann ist es ganz wichtig, dass alles ganz gut angezogen ist, die Riemli. Gut gebunden, weil wenn man möchte, ohne dass es zusammengebunden ist, laufen, dann sieht man aus, so wie Silvesterkleus Zappenzell, das scheppert und macht. Je enger, dass man die Sache bindet und schnallt, desto besser ist die Beweglichkeit. Ähnlich bei einem Feuerwehrmann. Wenn der mit seiner ganzen Montur muss in ein brennendes Gebäude rein, dann darf das Zeug nicht rumbambeln. Dann muss das gut angebunden sein. Weil nur dann kann er sicher sein, dass er sich kann bewegen, ohne dass irgendwo das Zeug noch sich noch einmal verhängt. Also mit so wallenden Gewändern unterwegs zu sein, das geht langsam. Aber wenn man will rennen, dann geht das nicht. Da kommst du nicht weit. Okay, um was geht es eigentlich da? Wörtlich heisst es, es geht nicht um Kleider, sondern deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also es geht ja da nicht um Kleider, sondern es geht um unsere Haltung, um unsere Einstellung. Es geht auch um den Verstand, das, was wir denken, um unsere Gedanken. Dass wir unsere Gedanken, unsere Fantasien zügeln. Gedanken gehen gerne auf Reisen, die Gedanken sind frei. Und träumen ist ja schön. Aber es gibt Situationen, da geht es jetzt echt ums Wesentliche, da geht es nicht ums Träumen. Und wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, dann geht es darum, dass wir nüchtern sind. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Nüchternheit ist gefragt. Was heisst denn Nüchternheit? Ja, zuerst heisst es mal das Gegenteil von betrunken. Wenn jemand einen Schwips hat, dann sieht er doppelt. Er sieht verschwommen, die Reaktion ist verlangsamt und was auch ganz gefährlich ist, er schätzt einfach die Situationen nicht mehr realistisch ein, er wird übermütig. Darum ist es so wichtig, ja, nicht betrunken Auto zu fahren oder überhaupt im Verkehr zu sein, weil das ist lebensgefährlich für einen selber und für die anderen. Und wenn man betrunken ist, dann ist die Gefahr, dass man sich gehen lässt. Nüchtern sein heisst eben genau das Umgekehrte. Nüchtern sein heisst Situation realistisch einschätzen. Es gibt Pessimisten, die meinen, sie seien nüchtern, weil sie alles schwarz und negativ sehen. Aber das ist genau nicht nüchtern. Pessimist ist nicht nüchtern, sondern der Realist ist nüchtern. Auch der Optimist ist nüchtern, sondern es geht darum, Situationen realistisch einschätzen. Realist sein heisst nicht, dass man stur und freudlos muss durch den Alltag durchgehen. Wir haben das gerade am letzten Sonntag gesehen, dem Anfang vom 1. Petrusbrief. Die riesige Freude, die Begeisterung über Jesus, dass er auferstanden ist, das ist Realität. Dass Jesus lebt und dass er da ist und dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erde und dass er die ganze Weltgeschichte so lenkt, dass es zu einem Ende kommt, wie es in seinem Plan ist. Das sind alles Sachen, die absolut realistisch sind. Und wenn wir uns freuen über diese Sachen, dann ist das absolut nüchtern und realistisch. Wer nüchtern ist, der freut sich über Realitäten, nicht über Illusionen, sondern über reale Aussichten. Die Hoffnung, das heisst, wir sollen die Hoffnung einzig auf Gnade setzen, wo wir in Jesus überkommen. Gnade ist ja eigentlich die unverdiente Zuwendung, dass er uns beschenkt, und zwar unverdient. Unverdient angenommen. Unverdient beschenkt. Wir haben letzten Sonntag gesehen, was für eine unbeschreibliche Herrlichkeit auf die wartet, die zu Jesus gehören. Wenn wir einmal diese Welt werden verlassen, dann wartet etwas auf uns, wo sich total lohnt. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern am Schluss das Bild vom Marathonläufer, wo fast nicht mehr mag, wo am Schluss aber das Zielgelände sieht und weiss, dort her will ich. Und er weiss, wenn ich dort ankomme als Erster, dann erwartet mich eher und dann erwartet mich das Schönste, was ich mir nur kann erträumen lassen. Und er läuft weiter, das gibt ihm Mut und er rafft sich nochmal auf. Übrigens, das ist auch ein geniales Bild. Sich aufraffen. Das ist ein altes Wort, das Raffen. Früher hat man das gebraucht für die wallenden Gewänder. Dass man es unten dran zusammennimmt und eben aufrafft. Das heisst, man nimmt es zusammen und kann dann richtig mit einer grossen Bewegungsfreiheit weiterrennen. Sich aufraffen. Ich bin ja aufgewachsen als Bauer. Und wenn man einmal Holz geladen hat oder irgendwie sonst ein Riesenfuder gehabt, ist die Devise vom Vater immer gewesen, gut gebunden ist halbe gefahren. Ja, und das stimmt ja auch. Das andere kann auch passieren. Ist mir diese Woche passiert. Ich bin der Margrit helfen, etwas zu posten, weil wir Getränke müssen holen. Und dann habe ich die hier in den Wagen reingeladen, in den Einkaufswagen. Und dann sind wir bei der Kasse durch und sind dann ins Parterre runter. Durch das Rollband runter. Und Margrit hat natürlich das Unglück schon gesehen, aber ich habe gefunden, das geht schon. Bin mit dem Wagen aufs Rollband und zack, ist eine von diesen Flaschen, die habe ich unten rein im Wagen. Eine ist natürlich ein Sechserpack, das Rollband durch abgerugelt. Das hat dann nur Tempo bekommen auf dem Metall und unten dran, wo das Band fertig war, hat es natürlich einen Gump genommen und alle Flaschen sind in alle Himmelsrichtungen verstreut gewesen. Das ist dann eben nicht unbedingt optimal. Dann hat man viel länger. Wenn man von Anfang an vernünftig glatt, vernünftig bindet, dann wäre das ganz anders. Das lohnt sich eben. Und genau um das geht es. Es geht darum, dass wir uns konzentrieren. Es geht darum, dass wir nüchtern sind, realistisch sind. Es geht eben auch darum, zum Wissen, hey, was ist eigentlich unsere Berufung? Was sind wir? Und was ist unser Auftrag? Und wenn wir da weiterlesen in unserem Text, dann steht Vers 14, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Es geht um ein Ziel, heilig zu sein. Es geht um die Identität. Ist noch ein spezieller Ausdruck. Kinder des Gehorsams. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Ausdruck, den man in der heutigen Pädagogik sehr viel braucht. Gehorsam ist ein Wort, das in unserer Gesellschaft ziemlich verpönt ist. Wobei, wenn wir schauen, wie sich die Schweizer Bevölkerung über Ostern benommen hat, dann muss man doch sagen, die meisten sind den Anweisungen vom Bundesrat und vom Bundesamt gehorsam gewesen. Wir drücken es einfach nicht so aus. Aber im Grunde genommen geht es ganz genau um das, was die Schweizer Bevölkerung den grössten Teil gemacht hat über Ostern. Es hat geheissen, bleiben die heim, vor allem fahren nicht ins Tessin. Und die allermeisten haben sich daran gehalten. Warum? Weil sie vertraut haben, das, was da die Behörden sagen, das ist realistisch, das ist vernünftig und es ist das Beste für alle, wenn man das befolgt. Gehorsam ist nichts anderes, wie der Botschaft hören, die Botschaft ernst nehmen und bejahen und sagen, ja, okay, ich bin mit dem einverstanden, ich mache das so. Und genau so ist es, genau um das geht es auch, wenn wir Kind sind von Gehorsam. Dass wir ein riesen Vertrauen haben zu Jesus. Was er sagt, das ist gut. Und ich mache, was er sagt, selbst wenn das meine Pläne über den Haufen schmeißt. Selbst wenn mir das nicht passt. Selbst wenn ich muss vielleicht auf etwas verzichten. Eben wie über die Ostern, wo man nicht hätte können in sein Ferienhäusli fahren. Einfach aus vernünftigen Gründen letztendlich um Gehorsam. Hören, Vertrauen, Einsicht, bejahen und dann entsprechend handeln und seine Absichten ändern. Genau darum geht es. Und der Petrus beschreibt das. Früher, wo wir Jesus noch nicht kennt haben, wo wir in dieser Unwissenheit gewesen sind, haben die Begierden uns beherrscht. Und jetzt soll das anders sein. Ohne Glauben haben wir nach ganz anderen Regeln gelebt. Es ist ein bisschen eine Typenfrage. Die einen Menschentypen, die sind eine Art so wie ein Planet. Der kreist zwar auch um eine Sonne, aber er hat noch verschiedene Monde, also so Trabanten oder vielleicht einen, der um ihn herum kreist. Wieso die Erde? Und der Planet, der drüllt sich auch um die eigene Achse. Und es gibt viele Menschen, die gleichen zu einem Planeten. Sie haben andere, die sich um sie herum kreisen und sie lassen andere um sich herum kreisen. Sie haben es gern, wenn sie andere bestimmen können. Und sie trüllen sich natürlich sehr stark um sich selber, dass sie sich selber auch um etwas Grösseres trüllen. Das realisieren sie häufig gar nicht. Das sind so die Typen, die Trendsetter sind, die den Ton angehen, die so vor allem nach dem eigenen Gutdünken leben, die die eigenen Träume verwirklichen, die letztlich alles um das umbauen, was sie sich selber vorstellen. Dann gibt es aber die ganz anderen Menschentypen auch, die gleichen eher am Mond, die zwar sich auch um sich selber trüllen, aber vor allem sich um die Erde trüllen und mit der Erde zusammen sich um die Sonne trüllen. Es gibt auch Menschen, denen ist es ganz wohl, nach den Gigen von anderen zu tanzen. Sie passen sich gerne an. Sie wollen unbedingt dazugehören. Sie haben jetzt vielleicht nicht die ganz starke eigene Meinung, sondern sie lassen sich unheimlich stark beeinflussen von dem, was die Umgebung sagt. Sie sind sehr, sehr gehorsam. Vielleicht sind es die Regeln der Gesellschaft. Vielleicht sind es die Regeln, die sie mitbekommen haben von der Kirche. Vielleicht sind es irgendwelche Familienangehörige, die die Regeln durchgehen. Egal, was für ein Menschentyp du bist, ohne Jesus leben wir immer nach irgendwelchem Gutdünken von Menschen und sind von irgendwelchen Einflüssen, auch unsichtbaren Mächten, gesteuert und beeinflusst. Und genau von dem hat Jesus uns erlöst. Erlöst davon, uns müssen um andere kreisen. Erlöst vor allem auch von dieser Knechtschaft vom Bösen, wo wir unmerklich uns drum herumgekreist haben. Erlöst aber auch von der Knechtschaft von der eigenen Begierde. Jesus, er hat uns eine neue Identität gegeben. Wenn wir zu ihm gehören, dann gehören wir zu der Sorte der Heiligen. Ob jetzt die Leute in uns den Heiligenschein sehen oder nicht, das glaube ich, auf das kommt es nicht drauf an. Sondern das Heiligsein kommt vor allem zum Ausdruck im Lebenswandel. Wir sind erlöst zum heilig Leben. Jesus hat uns geheiligt, nicht damit wir uns in dieser Heiligkeit sonnen, sondern dass wir als geheiligte Menschen letztlich uns um ihn, um die Sonne herum trüllen und dass wir ein Leben leben, das ihm entspricht. Ein Leben, das Jesus dient. Ich lese weiter von Vers 17 weg. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Da wird das eigentlich nochmal erklärt. Es heisst da zuerst, dass wir den anrufen. Und zwar Gott können wir anrufen. Wir haben den direkten Draht zu Gott. Das können wir eigentlich nur durch Jesus haben. Weil Jesus der Vermittler ist, der einzige Vermittler zwischen Gott und Menschen. Und wenn wir ihn anrufen, dann sind wir bei Gott. Und wenn wir durch ihn den Vater anrufen, dann haben wir einen direkten Draht zu Gott. Und Gott, ich glaube, er sieht doch einiges objektiver wider mir. Wir haben alle Grund, ihn anzurufen und ihn fragen, auch wegen unseren Prioritäten. Wir sehen die ganze Situation, wo wir drinstehen, aus der Froschperspektive. Wer weiß schon, was heute Nachmittag ist? Wer weiß schon, was morgen ist? Unser Gott, er hat den Überblick. Er schaut alles an aus der Adlerperspektive. Und er sieht es. Und er weiß, was auf uns wartet. Er beurteilt alles. Auch das, was wir tun. Wir haben gelesen, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk. Ja, er beurteilt dies und mein Leben. Und er hat die Berechtigung, weil er unser Schöpfer ist, unser Erlöser ist, ist er auch selbstverständlich unser Richter, der uns auch beurteilt. Und was steht da? Was beurteilt er? Wir sind uns gewöhnt in der Schule, dass bei den Prüfungen das beurteilt wird, was wir wissen. Da sind wir uns sehr gewöhnt. Und unsere ganze Art Lernen ist, Wissen reinbiegen, weil das wird schlussendlich geprüft, nachdem kriegen wir Noten. Aber er beurteilt uns nicht nach unserem Wissen. Er beurteilt uns auch nicht an dem, was wir behaupten, was etwas ist, sondern er beurteilt uns nach dem, was wir tun. In der ersten Gemeinde, wo wir waren, haben wir ganz viele Kinder in der Gemeinde und auch viele Leute, die mitgeholfen haben, zum Sonntag und unter der Woche die Kinder auch betreuen. Und dann haben wir jeweils Lehrübung gemacht. Das heisst, wir haben die ganzen Mitarbeiter, die mit den Kindern geschafft haben, zusammengenommen und haben ihnen einfach wieder eine Lektion gegeben, haben mit ihnen diskutiert und haben ihnen geholfen, dass sie das noch einfach noch effizienter und besser machen können. Und einmal, weiss ich, war das Thema Gebet für Kind. Und das war klar, wenn man gesagt hat, für Kind beten, dann hätten alle gesagt, ja, für Kind beten, das ist unheimlich wichtig. Und dann habe ich im Vorfeld von dem Lehrabend allen einen Zettel verschickt mit einer Umfrage und habe gesagt, schreibt einmal auf, wie konkret und wie viel pro Tag, pro Woche betet ihr für eure Kinder, die euch anvertraut sind. Po, Da bin ich aber überrascht gewesen. Das hat einen halben Palastaufstand gegeben, dass jetzt die Leute sich outen müssen, wie das genau läuft mit ihrem Gebet. Das geht doch niemand etwas an. Ah. Und es ist einfach zu sagen, ja, natürlich bete ich für Kinder. Aber wenn es dann konkret darum geht, ja, wie sieht denn das praktisch aus? Wie ist das wirklich? Dann sieht das schon ganz anders aus. Und gell, Gott, können wir nichts vormachen. Wir können schon lange behaupten, ja, das und das ist mir wichtig und Seb hat für mich Priorität und das ist mir ein Riesenanliegen. Ja, er beurteilt dich nicht nach dem, was du rauslässt, sondern er beurteilt dich nach dem, was in deinem Leben wirklich sichtbar ist. Strahlt er aus deinem Leben? Wird das sichtbar für die Menschen rundherum? Was tust du konkret im Alltag? Das wird beurteilt. Ja, gerade in der letzten Zeit, wie verbringst du deine Tage? Wir können natürlich stundenlang Fernsehen schauen. Und das ist unheimlich informativ. Das merke ich auch, ich habe einen riesen Wissensdurst. Und gestern Abend habe ich auch wieder einmal so einen Doc angeschaut. Es ist darum gegangen, ums Leben in der Tiefsee. Mega spannend, was da alles für Viecher sind. Ich kann euch sagen, das war zum Staunen gewesen. Die Tiere, die selber können fluoreszieren und können leuchten. Oder ein Fisch mit einem glasigen Kopf, der geleuchtet hat. Unheimlich, was sich unser Schöpfer alles einfallen lassen hat, um an einer Art ein Geschöpf zu machen, wo die Menschen bis ins 21. Jahrhundert ja nie gesehen haben. Erst mit der heutigen Technik kann man die Welt dann erforschen. Aber ich glaube, das hat Gott genau darum gemacht, weil das Erforschen etwas ist, was er in uns hineingelegt hat. Etwas, was ihm auch Freude macht. Ja, natürlich dürfen wir unser Wissen vermehren. Aber es ist doch auch immer eine Frage auch von der Menge. Du kannst Vorträge hören, Predigten hören, gute Sachen hören, so viel das willst, und es baut deine Erkenntnis auf. Aber schlussendlich wird Gott dich nicht beurteilen nach dem, was du alles erkennt hast und weißt, sondern ob du deine Berufung, die er dir gegeben hat, lebst. Petrus hat ein ganz wichtiges Ziel in seinem Brief, und wir werden das noch mehr antreffen, wenn wir weitermachen in diesem Brief. Es geht wirklich darum, dass wir uns vorbereiten, dass wir uns konzentrieren, so zu leben in dieser Welt, dass wir wirklich etwas können bewegen in Gottes Reich. Spannend ist das Bild, das da steht. Wir sind wie Gastarbeiter, wie Fremde. Wir sollen leben in Gottes Furcht, solange ihr noch oder wir noch in der Fremde sind. Wir sind eigentlich Fremdling. Fremdling, das heisst, so ähnlich wie ein Gastarbeiter, der zwar hier arbeitet, der hier lebt, er hält sich an die Regeln im Geschäft und auch vom Staat, aber man merkt, er ist nicht von hier. Seine Kultur ist von einem anderen Ort, und sobald er genug gespart hat, wird er dort zurückgehen und wird sich dort seine Existenz aufbauen. Im Grunde genommen ist das genau das Bild für uns. Wir sind eigentlich nicht von da, sondern wir leben für eine andere Welt. Aber solange wir da sind, haben wir einen Auftrag. Wir leben in dieser Welt natürlich, aber wir leben nicht für diese Welt. Es heisst da, wir sollen in Gottesfurcht leben. Und Gottesfurcht hat man früher noch verstanden, als müsse Angst haben vor Gott. Und das ist überhaupt nicht meine. Sondern es geht um die Ehrfurcht vor Gott. Es geht letztlich darum, dass wir ihn, dass wir sein Wort, dass wir das, was er für uns denkt hat, dass wir das total ernst nehmen. Und wir müssen das mit der Gottesfurcht auch sehen, mit dem, was am Anfang steht. Wir rufen ihn an als Vater. Und wer eine gute Beziehung hatte zu seinem Vater, der hat auf der einen Seite ein grosses Vertrauen, eine grosse Liebe, aber auch einen grossen Respekt vor dem Vater. Und genau um das geht's. Unser Vater, er ist mit uns so liebevoll, so geduldig. Aber er ist auch absolut heilig. Wir können ihn nicht einfach manipulieren und über den Tisch ziehen, sondern wenn er etwas sagt, dann gilt das auch. Gott ist so heilig, dass ich von mir selber aus gesehen niemals eine Chance hätte, ihm in die Augen zu schauen. Jede von meinen Sünden würde mich von ihm wegtreiben, in die dunkelste, äußerste Finsternis. Ich würde es nicht aushalten in seiner Nähe. Aber da steht, dass wir erlöst worden sind durch, nicht mit Geld, mit Silber und Gold, sondern mit dem Blut von Jesus, als von einem unschuldigen, unbefleckten Lamm. Nein, Jesus hat nicht einfach einen teuren Preis gezahlt, um uns zu erlösen. Er hätte können Millionen zahlen. Das wäre nichts gewesen, das hätte auch nichts genützt. Was er gezahlt hat, ist sein ganzes Leben. Er hat sich selber investiert, hat absolut sündlos gelebt. Darum hätte er können das vollkommene Opfer für uns bringen. Dass er am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat und dass wir durch ihn Vergebung haben. Ja, er ist der heilige Gott. Und durch sein Blut bin ich rein. Und darum darf ich dem Gott, dem heiligen Gott, überhaupt begegnen. Darum darf ich ihm einmal in die Augen schauen. Und jetzt sehe ich ihn noch nicht. Solange wir in unserem Leib sind, können wir ihn nicht sehen. Aber wir kennen sein Wort. Wir wissen seinen grundsätzlichen Willen für unser Leben. Und darum geht es darum, jetzt wirklich zu lernen. Zu lernen, so zu leben, wie er es möchte haben. Ja, wie lebt ein Heiliger? Wir haben so gewisse Vorstellungen von Heiligen. Das sind Leute, die ganz besondere Sachen gemacht haben. Die werden dann später von einer menschlichen, geistlich-menschlichen Instanz heilig gesprochen. Aber ich glaube, letztendlich ist nur Gott selber wirklich kompetent, um jemanden heilig zu erklären. Und jemand, der heilig ist, lebt einfach nach bestem Wissen und Gewissen so, wie es ihn Gott will. Er nimmt Gott ernst und versucht, das in seinem Alltag umzusetzen. Nächsten Sonntag wird es noch einiges konkreter. Wir machen weiter im 1. Petrusbrief und werden dort ganz praktisch Lebensbereich anschauen. Was heisst denn, wirklich heilig zu leben? Aber so viel einfach einmal für heute. Überlegt es dir einfach einmal. Was könnte das heissen? Dass, wenn dein Nachbar dich sieht, dass er einen heiligen Mensch sieht. Wenn es dich im Arbeitsplatz erlebt, oder wo auch immer, beim Posten, dass Menschen in deinem Verhalten, nicht im Äußeren, aber in deinem Verhalten etwas Heiliges sehen. Wie musst du dich verhalten, dass die Leute etwas Heiliges sehen? Und ich glaube, da merken wir, es geht nicht darum, was wir schwätzen und erzählen, sondern es geht darum, was wir leben. Und dass das, was wir erzählen, mit dem übereinstimmt, was wir leben. Und ich denke, je mehr, dass wir da drin wachsen, je mehr, dass unser Innere und unser Äußere, das, was wir reinlassen, konsumieren und das, was rauskommt, was die anderen sehen, je mehr, dass das übereinstimmt und übereinstimmt mit Gottes Willen, desto mehr sind wir bereit, zum so leben, wie es auch die heutige Zeit erfordert und wenn es Gott von uns möchte. Ich möchte beten. Lieber Jesus, du hast so absolut heilig gelebt. Und ich finde es so wertvoll, dass du dich so hingegeben hast, dass du Mensch geworden bist, dass wir bei dir abschauen können, was es heisst, heilig zu leben. Und du bist so echt gewesen. Du hast dich freuen, hast jubeln, du hast dich ärgern, du hast brüllen und traurig sein. Aber du hast jederzeit den Willen vom Vater tun. Und du hast so vielen Menschen geholfen. Du hast so viele Menschen gehabt, die froh sind um dich. Und du bist geradlinig den Weg gegangen, so dass es auch Findschaft geht, das wissen wir auch. Und du hast für uns das Opfer gebracht. Du hast uns erlöst, dass wir so wie du einfach leben können. Können sein. Können übereinstimmen mit dem Vater. Danke, hast du uns alles geschenkt. Alles, was wir brauchen, um so zu leben, wie es dir entspricht. Amen. Ich möchte den ganzen Predigttext aus dem 1. Petrus 1 von Vers 13 weg nochmal lesen, im Zusammenhang. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder oder als Kinder des Gehorsams gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, 3. Mose 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Vielleicht tut es gut, in den nächsten Tagen den Bibeltext einfach nochmal ein bisschen durchzukommen. Da steckt so viel drin. Und zu überlegen, wo kann ich anfangen üben, um so werden, wie Jesus möchte, dass ich mich verhalte, dass ich bin. Ich wünsche euch ganzen guten, gesegneten Sonntag, dass ihr dürft die Gegenwart von Jesus einfach auch wirklich wahrnehmen, erleben. Dass ihr könnt euch Zeit nehmen, auch zum Beten, zum Dranbleiben und auch zum euer Herz verändern lassen. Euer Herz, das von Jesus erlöst worden ist. Und wenn du nicht ganz sicher bist, ja, habe ich die Erlösung denn angenommen? Also ich habe da gar nicht so viel Veränderung erlebt in deinem Leben. Schau, wenn das so ist, dann sag das einfach Jesus. Sag Jesus, er soll dir das, was dich trennt von ihm, er soll dir das zeigen. Bekenn du ihm die Sünde, die dich drückt, die dich plagt. Sag es ihm einfach. Und bitte ihn, dass er in dein Leben hineinkommt, dass er die neue Geburt in dir schafft, dass er dich zu einem Kind vom Gehorsam macht und du ihm kannst so nachfolgen. Wir können das nie aus eigenem Krampf. Das werden wir nie schaffen. Unser Naturell ist viel zu stark, unser Ego. Darum gibt es nur eins, demütig und vertrauensvoll einfach ihn bitten, ihm das zu sagen. Und Jesus erhört Gebet. Ich wünsche euch viel Mut und ich freue mich schon wieder nächsten Samstag, so Gott will und wir leben, mit einer neuen Message mich an euch zu wenden. Nicht in der Zwischenzeit, die nicht E-Mail-Adresse haben, kommen hin und wieder eine Nachricht über und da und dort vielleicht auch wieder mal ein Telefon. Das ist schön, dass wir so in Kontakt sein können. Macht doch das auch. Macht Gebrauch vom Telefon, habt Kontakt miteinander. Ich denke, es liegt manchmal sogar drin, dass man mit jemandem geht spazieren, solange das nicht allzu viele Leute sind und wir genug Abstand haben, ist ja das auch möglich. Ich staune, wie viel gute Gemeinschaft trotz allem möglich ist, auch jetzt in der Corona-Zeit. Behütet euch Gott und einen gesegneten Sonntag. Tschüss zusammen.